Hallöchen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im freien Gratis-Feed von Orke Cool. Ich verspreche, ich mache es ganz kurz, weil ich kann mir vorstellen, ihr wollt heute ganz besonders schnell zu dieser Folge gelangen, die hier auf euch wartet. Es gibt im wundervollen Steady-Angebot von Orke Cool, das mittlerweile über 1000 Menschen finanziell unterstützen mit einem Fünfer im Monat, eine Reihe, ein Format, das sich nennt Orke Cool holt nach. Dort spiele ich regelmäßig große und kleine Klassiker der Spielegeschichte, die aus welchen Gründen auch immer an mir vorbeigegangen sind. Und nun hat es ein ganz besonderes Juwel getroffen, und zwar Anno 2070 aus dem Jahr 2011, das allererste Anno, das damals den Sprung in die Zukunft statt ins Mittelalter machte. Und ich dachte mir, das ist ja allein schon spannend genug, um mich das endlich mal anzugucken und mal auszuprobieren. Ich als großer Fan dieses Genres auch, war da sehr neugierig. Und ich habe für diese Nachholaktion einen fantastischen Gast gefunden, nämlich den Ex-Ubisoft-Mitarbeiter Stefan Sevenick, der heute als Lehrer unterwegs ist, aber damals als Game Designer maßgeblich an Anno 2070 mitgearbeitet hat. Und in diesem Vorgeplänkel hier, das mittlerweile schon vor einiger Zeit erschienen ist für die Steady-Supporter, machen wir uns warm für diese Nachholaktion. Stefan erzählt von seiner Zeit bei Ubisoft damals und wie es war, in diesem ungewöhnlichen Spiel zu arbeiten. Und danach, nach diesem Vorgeplänkel, habe ich mich verabschiedet und mir vorgenommen, einige Wochen mit Anno 2070 zu verbringen, bevor wir uns wieder treffen. Und dieses Wiedertreffen, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das anhört, ist erschienen. Eine zweite große Besprechungsfolge, weit über eine Stunde lang und groß, in der wir uns unterhalten über meine Abenteuer in Anno 2070. Und da kann ich auch schon direkt verraten, es gab zum Ende meiner Spielzeit eine kleine Ingame-Katastrophe. Naja, eine große Ingame-Katastrophe, die dazu geführt hat, dass meine Reise in Anno 2070 sogar noch weitergehen wird. Ebenfalls mit Stefan Sevenick, aber das könnt ihr euch dann anhören, wenn ihr zu den Steady-Supportern dazukommt. Seid doch herzlich willkommen. Ihr könnt dieses Abo auch jederzeit wieder kündigen. Ihr findet den Link zur Steady-Seite unten in der Folgenbeschreibung. Geht alles ganz easy und ihr tut euch selbst was Gutes. So, und nun kleines Geräusch, damit ihr wisst, hier beginnt die offizielle Folge. Flup, 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 flup und viel Spaß. Liebe Menschen da draußen, ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge Orke Cool holt nach, zu einem neuen Vorgeplänkel, in dem ich mich gemäß der Tradition warm mache fürs Nachholen eines großen oder kleinen Klassikers der Spielegeschichte. Und heute wird's, wie ich finde, in mehrfacher Hinsicht sehr spannend. Ich fange mal kurz beim Spiel an, weil das steht ja auch schon in der Überschrift. Wir werden nachholen, beziehungsweise ich werde nachholen und wir werden drüber sprechen, über Anno 2070, das erste Anno dieser ganz berühmten, bekannten Reihe, das so richtig aus derselben trat. Oh mein Gott, der Heinz Erhard dreht sich im Grabe um. Also, es ist ein besonderes Anno. Es ist das erste Anno in dieser Reihe, das in die Zukunft reiste und nicht irgendwie Mittelalter und so ein Kram gemacht hat. Und das ist schon mal super spannend. Aber auch spannend ist der Gast, der mit mir spricht. Denn normalerweise oder ganz häufig habe ich hier vor allem Menschen sitzen, die das jeweilige Spiel auch als Spieler oder als Spielerin begleitet haben, die das viel gespielt haben, die irgendwie eine Art und Weise Expertenbeziehungen zu diesem jeweiligen Titel haben. Und heute aber gehen wir ganz tief rein in die Welt der Expertise. Denn mein Gast ist jemand, der an diesem Spiel mitgearbeitet hat. Und hier ist er! Herzlich willkommen, Stefan Sevenick.
Hallo Dom, ich freue mich hier zu sein.
Ich konnte nie anders, habe schon wieder meine Bühnenmoderation ausgepackt. Ich habe die Arme nach oben gerissen und gerufen, hier ist er. Ich konnte nie anders. Hoffe, dir ist das nicht unangenehm.
Ja, ich stehe hier jubelnd, schüttel die Hände, also Wahnsinn.
Sehr gut. Ja, ich habe schon gesagt, das ist ja wirklich hochspannend. Anno 2070 ist unser Spiel und du hast da damals mitgewirkt. Jetzt ist natürlich die Frage auf der Hand und ich werde sie von derselben nehmen und dir entgegenreichen. Was hast du da eigentlich gemacht? Ich weiß von außen, du warst, und auch da gerne korrigierende Blutgrätsche, wenn das Quatsch ist, aber ich glaube, du warst da Junior Game Designer.
Ja, genau. Ich bin dazugekommen zu dem Anno-Team im Jahr 2011. Ich hatte halt vorher schon Praktika gemacht bei 1701 und 1404. Das heißt, ich kannte die Serie schon. Und dann bin ich neu dazugekommen und bekam direkt das Balancing für Anno 2070 überreicht. Das war natürlich auch schon ein interessanter Start. Ich meine, ich kannte die Serie, aber das hatte so ein bisschen die Umstände gehabt, dass der damalige Game Designer, der das Balancing betreut hatte, kurzfristig weggegangen war und es gab niemanden, der sich wirklich damit auskannte. Ja, dann habe ich das geerbt und mehr oder weniger das komplette Spiel gebalanced und dann später auch beim Add-on die Tiefsee, da waren wir insgesamt zu zweit gewesen, da habe ich dann auch ein bisschen mehr gestalten können.
Vielleicht können wir noch ganz kurz bei dir bleiben. Wie ging denn dann nach diesem Kapitel Anno 2070 so im Sauseschritt quasi deine Biografie weiter? Und auch heute zum Beispiel, das interessiert mich sehr, bist du noch in der Branche selbst? Ich bin mir nicht sicher und vor allem, ich bin mir auch nicht sicher, ob du das überhaupt erzählen magst. Deswegen gebe ich das einfach mal in deine Hand und frage, wie ging es denn so in groben Zügen nach Anno 2070 für dich weiter?
Ja, das war tatsächlich ein ganz schöner Ritt. Ich bin erstmal eine Weile in der Branche geblieben, bin dann bei Ubisoft später dann Lead Designer geworden für Might and Magic Heroes Online, also das Browserspiel. Hab dann Siedler 8 tatsächlich eine Weile betreut, auch als Lead Designer. Das war aber die Version, bevor Volker Wertig kam. Und naja, wenn dann Volker Wertig kommt und sagt, ich möchte Siedler 8 machen, naja, da konnte man schon verstehen, dass dann das Management gesagt hat, naja, vielleicht tauschen wir da noch ein paar Leute. Das war aber so ein Punkt, wo ich auch gesagt habe, naja, guckst du mal, in welche Richtung du weitergehen willst. Hab dann auch mal, sag ich mal, etwas einen seriöseren Beruf gemacht bei so einer etwas seriöseren Firma, hab aber da auch vor allen Dingen VR betreut. Und habe aber dann auch gemerkt, ja, aus verschiedensten Gründen, das ist es nicht. Und habe dann auch gesagt, ja, dann wechsle ich doch dahin, was ich eigentlich gelernt habe. Und zwar, ich bin ja tatsächlich studierter Historiker und Germanist und habe dann gesagt, naja gut, komm, wusste das Lehramt doch nochmal nach. Und jetzt bin ich Lehrer an einer Schule in Nordrhein-Westfalen.
Ach, abgefahren.
An einer Gesamtschule.
Krass. Ja. Wie viele Schülerinnen und Schüler wissen von deiner Vergangenheit?
Ach, ich bin da ganz offen damit, aber das interessiert die meisten nicht. Also die meisten kennen Ubisoft, aber die Spiele, die ich gemacht habe, da waren die teilweise noch gar nicht auf der Welt. Das ist für die sowas von Retro.
Sehr gut. Auch noch eine Frage dazu, bevor wir wieder zu Anno kommen. Wie guckst du denn zurück auf diese Zeit? Weil das ist ja wirklich faszinierend, an welchen Projekten du mitgearbeitet hast, was du da so mit aufgeschnappt hast, wo du deine Finger wortwörtlich im Spiel hattest. Ist das eine schöne Zeit, an die du zurückdenkst oder gemischte Gefühle? Wie sieht's da so aus in dir?
Ja, auf jeden Fall. Also das war eine tolle Zeit, auch gerade für die Lebensphase. Also die Spielebranche ist halt ein Ritt. Also ich war ja vorher auch schon bei Ascaron damals relativ lange aktiv gewesen, erst als Beta-Tester und dann später dann auch tatsächlich mit auch als Designer und in der QA. Und ja, man hat da schon einiges erlebt und das sind auch Erinnerungen, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte. Also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich nach dem Studium nicht direkt gesagt habe, ja, machst du das Vernünftige, Seriöse, sondern da auch weiterhin erstmal eingetaucht bin.
Spannend. Ja. Wir werden immer mal wieder, denke ich, so, ich sag mal, biografische Bezüge einflechten jetzt in unser Vorgeplänkel. Ich habe zumindest mir noch eine ganze Menge Fragen aufgeschrieben, die sich so entlang stricken an dem Fahrplan, den ich mir überlegt habe. Wir können ja mal ganz von vorne anfangen bei Anno 2070 und dem Release. Ich habe nachgelesen, ich habe das ja nie gespielt, aber du hast dich bei mir gemeldet und gesagt so, hey, ne, hier, ich höre ab und zu, ne, diese Reihe hier, okay, cool, nach, was mich ja schon wahnsinnig gefreut hat, und hast du gesagt, du, ich hab da, ne, mitgewirkt, das würde sich ja anbieten, da mal reinzuschauen. Und dann dachte ich mir sofort, holy shit, stimmt, es gibt ja diese Zukunft-Annos, ich glaube zwei mittlerweile, also nach Anno 2070 ist ja noch eines erschienen, Anno, oh Gott, 22...
05. Immer die Quersumme 9.
Ja, ja, aber ich bin mit Mathematik, das hätte mir wenig geholfen gerade. Also, da erschien ja dann noch eines, aber ich habe beide gar nicht gespielt und dachte mir dann, ja, ist ja fantastisch. Und dann habe ich mich mal eingearbeitet in diese Geschichte dieses Spiels. Und wie gesagt, für alle, die jetzt neu in dieser Reihe hier sind, bei Orki Cool holt nach, hier im Vorgeplänkel machen wir uns quasi erstmal breit für mein Nachholen. Wir sprechen über das Spiel, über die Zeit, in der es erschienen ist. Wir gucken uns auch das Cover der Packung mal an. Wir lesen mal ganz kurz so in die Kritik Mimiken von damals quer und dann ziehe ich mich zurück, spiele das Spiel so richtig und dann kommen wir zusammen für die große Besprechung, nur damit ihr da draußen wisst, was es hier mit auf sich hat. So, und dann habe ich eben, wie gesagt, nachgelesen und festgestellt, holy shit, vor Anno 2070 erschien viel mehr Annos, als ich es gedacht hätte. Also wäre das ein Kneipenquiz gewesen, hätte ich das nicht richtig aufzählen können. Und zwar erschien vor Anno 2070 Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 und Anno 1404. Und dann Anno 2070, wie gesagt, im November 2011, und das brachte diesen Schauplatzwechsel mit, nachdem vorher diese Reihe ja immer in diesen relativ eng beieinander liegenden Jahrhunderten gespielt hat. Und es wurde auch dafür gelobt von ganz vielen Menschen, die dann gesagt haben, so Mensch, ne, endlich passiert mal was anderes. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn ich mir einfach nur diese Reihung angucke. Also vier Spiele, mehr oder weniger im gleichen Zeitraum. Jetzt der Sprung in die Zukunft. Und da möchte ich die erste Frage mal in deine Richtung werfen. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, aber wie sah denn deine Beziehung zu Anno aus? Hast du denn auch privat vieles von diesem Spiel damals gespielt, bevor du dann selbst an der Entwicklung mitbeteiligt warst?
Ja, also tatsächlich war das bei mir am Anfang eher eine distanzierte Beziehung, weil ich hatte das damals, als die Tests rauskamen, natürlich auch mitbekommen, was das da für so eine Sensation war, Anno 1602 und so. Ich glaube, damals mein Rechner konnte das gar nicht richtig abbilden. Ich meine, kann man sich nicht vorstellen, wenn man sich die Screenshot anschaut, aber das war damals tatsächlich ein Problem. Deswegen ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und dann ab 1701 war das aber so untrennbar auch mit meiner Biografie verknüpft, weil ich da ja tatsächlich mitgewirkt hatte. Und dann habe ich das natürlich auch sehr intensiv verfolgt. Also ich habe wahnsinnig viel Anno auch dann auch gespielt natürlich, auch um das zu verstehen in Testphasen und so weiter. Und das war schon auch einfach ein wichtiger Teil einfach meines Lebens letztlich geworden, dem ich dann natürlich auch weiter auch interessiert gefolgt bin, aber tatsächlich auch dann, als ich dann raus war, auch gesagt, nee, jetzt guckst du es dir aber nicht mehr an, was sie in 2205 machen. Bei Anno 1800 bin ich neugierig, habe ich erst vor kurzem mir nochmal zugelegt, aber habe gesagt, so erstmal alle DLCs abwarten und mir das dann in Ruhe anschauen.
Spielst du heute noch? Also Anno 1800, spielt das bei dir auf der Festplatte eine Rolle?
Ja, wie gesagt, also Anno 1800 habe ich installiert, liegt bereit. Ich habe aber auch gedacht, wir haben ja dieses Gespräch noch, da wartest du noch. Nicht, dass da so die Annos so ineinander sich schieben und man gar nicht mehr das auseinanderhalten kann. Genau.
Sehr gut, sehr gut. Ja, bei mir, mein Einstieg war Anno 1503 tatsächlich, das 2002 erschienen ist. Da war ich auch noch ein kleiner Bub und habe voller Begeisterung aber dieses Spiel gespielt. Und dann war ich mehr oder weniger ganz lange raus, habe beruflich immer nur mal hier und da kurz reingeschaut. Anno 1800, jetzt das Aktuellste, das habe ich dann auch hier in der Reihe Okay Cool holt nach, gemeinsam mit Geraldine Homer nachgeholt, kann man alles nachhören. Das war alles sehr aufregend. Und jetzt eben dieses Zukunftsding. Ich habe außerdem nachgelesen, dass das entwickelt wurde von Blue Byte und Related Designs, also die klassische Anno-Kombi, bevor das alles dann Teil von Ubisoft wurde. Und da möchte ich auch direkt eine Frage mal in deine Richtung anknüpfen. Wie genau bist du da eigentlich gelandet? Ich glaube, am Schreibtisch von Related Designs, ne?
Genau. Ja, tatsächlich ist ja Blue Byte erst später dazu gekommen, und eigentlich auch nur über Ubisoft. Also eigentlich waren alle Anno-Titel immer bei Related Designs entwickelt worden. Und Blue Byte war im Endeffekt so das verlängerte Arm des Marketings in Deutschland von Ubisoft gewesen. Und genau, ich habe mich damals beworben gehabt, glaube ich, in meinem Studium. Ich habe ja in Trier studiert und bin dann, Related Designs saß in Mainz. Und die hatten gerade ausgeschrieben gehabt, damals noch so über das Unterhaltungssoftwareforum, und hatten nach einem Praktikanten gesucht gehabt im Game Design. Und wie gesagt, ich hatte ja vorher bei Ascaron schon ein bisschen was gemacht gehabt, habe mich beworben und bin dann halt zu so einem 3-Monats-Praktikum so im genau zwischen den Semesterferien dann dahin gewechselt. Deswegen, das waren auch immer relativ kurze Praktika. Normalerweise war bei Related Designs das immer so, dass sie mindestens ein halbes Jahr gemacht haben. Aber ich war da auch tatsächlich immer nur so für 3 Monate da. Aber das war halt insofern auch ganz spannend, weil man dann quasi so wie im Zeitraffer die Entwicklung verfolgen konnte. Also ich hatte erst ja so ein Jahr Break dazwischen. Und also bei 1701 war ich dann kurz vor Release da, als dieses junge Team, also Jungen nicht mehr so, eigentlich sehr erfahrene alte Hasen, aber tatsächlich ein aufstrebendes Indie-Team dann halt zusammengekommen ist, um ihren ersten großen Hit zu machen. Ich meine, die hatten vorher schon auch so kleinere Sachen, zum Beispiel America, Peace Beyond the Lines.
Das habe ich so viel gespielt, also ein obskures Spiel auch aus heutiger Sicht, mit also geladen voller Klischees und Stereotypen, wo man sagen würde, ja, das wird man heute nicht mehr so machen, aber hochinteressant.
Zieht sich dann auch so ein bisschen durch. Ja. Genau, die hatten ja noch Castle Strike und sowas. Die waren eigentlich immer so auf Echtzeitstrategie gepolt und hatten aber schon den Sprung auf 3D geschafft. Und die hatten damals ja für Sunflowers, sollten sie so ein Anno War machen, einen RTS-Ableger für die Anno-Serie. Und dann ist aber ja der ursprüngliche Anno-Entwickler Maxis aus Österreich, ist halt aus irgendeinem Grund hatten die sich zerstritten gehabt. Und plötzlich bekam dieses Indie-Studio den Mega-Hit vor die Tür gelegt. Und das war natürlich dann, sag ich mal, so wie der Jackpot. Also das, wovon viele Indie-Teams dann auch träumen, plötzlich so, oh mein Gott, das könnte ja wirklich sowas werden, wo man hier Platin und sowas dann bekommt. Und ja, ich hatte mich, ich wusste das aber alles noch gar nicht, als ich mich da beworben habe, habe nur gesagt, ah ja, Stelle im Game Design, probierst du mal. Ja, und dann bin ich reingekommen und haben sie gesagt, ja, hier, setz dich doch mal dran, das ist unser Spiel. Und dazu, zu der Wirkung, da muss ich noch mal ein bisschen ausholen, weil, wie gesagt, ich war ja bei Ascaron gewesen und die waren ja legendär dafür, dass ihre Spiele extrem buggy waren. Also da, hatte ich zum Beispiel bei Sacred Underworld mitgearbeitet gehabt in der QA und da war es dann wirklich so gewesen, dass der Quest-Designer in der Nacht vor dem Goldmaster nochmal 50 Quests reingekloppt hat.
Oh, Gottes Willen.
Und tatsächlich in der Firma übernachtet hat.
Nein.
So, das war Ascaron. So, auch immer kurz vor der Insolvenz und so weiter. Und das war so meine Vorstellung von Stileentwicklung und alle so, ja, Crunch gehört dazu und so ist das eben. Und dann komme ich da bei Related Designs rein und sie sagen, ja, hier spiel doch mal das Spiel. Ich spiele das dann so eine Weile und dann drehe ich mich irgendwann um und sage, sag mal, wann habt ihr denn Release? Ja, in so einem halben Jahr. Ich so, aber das Spiel ist doch fertig. Das war wirklich so, also ich hatte noch nie so ein gepolischtes Spiel gesehen zu so einem frühen Zeitpunkt. Wie gesagt, bei Sacred war es dann so, dass dann halt irgendwelche Platzhalter bis eine Woche vor Veröffentlichung noch drin waren. Und das war einfach ein komplett rundes Spiel. Also auch eine prägende Erinnerung aus der Zeit bei Relate Designs war wirklich, ich kam dahin bei 1701 und der Grafiker hat dann an einem Balken von einem dieser Anno-Häuser gefeilt, weil das so 2 Pixel zu lang war. Und ich meine, du kennst ja Anno, du weißt ja, aus welcher Entfernung man da drauf so drauf guckt. Und das war dann so der Grad an Polish, der da noch stattgefunden hat. Und die anderen so, nein, wir sind natürlich noch nicht fertig. Wir haben noch den Schönbaumodus einzubauen und die Anopedia, also die Hilfefunktion, da fehlen noch Bilder. Übrigens, das wäre doch ein toller Job für dich. Und das war dann tatsächlich eine meiner ersten Aufgaben gewesen, dass ich dann Bilder geliefert habe, um das noch schöner zu illustrieren, diese Hilfefunktion. Und das andere Ding war, die hatten mich tatsächlich auch angesprochen wegen meines Geschichtsstudiums. Und zwar sollte ich Recherche betreiben, auch für den kommenden Titel. Das war ja dann schon so in der Planung, was man da machen wollte. Und da bin ich tatsächlich ganz altmodisch noch, damals andere Zeiten vor Wikipedia, in die Bibliothek gegangen und habe Bücher ausgeliehen, Farbbände und so zum Mittelalter und habe die eingescannt. Beziehungsweise, weil der Scanner so endlos lang gedauert hat, das waren ja auch noch die alten Scanner, hatte ich dann so eine Vorrichtung am Ende mir gebaut mit so einer Kamera, die das dann einmal abfotografiert hat, diese ganzen Seiten. Und das hat aber trotzdem ganz schön lange gedauert.
Ach, faszinierend. Das ist ja wirklich faszinierend. Da müssen wir eigentlich fast nochmal eine Extra-Folge zu dem Mittelalter-Anno machen. Aber es ist ja wirklich hochfaszinierend. Auch eine Frage, die mir beim Zuhören so kam. Wie erinnerst du denn die Stimmung damals in den Büros von Related Designs, als du da gearbeitet hast? Weil ich weiß, in der Reihe Okay Cool trifft, da habe ich immer mal wieder ja auch Journalisten und Journalistinnen von ganz früher, die dann in den 90ern oder Anfang der 2000er da zum ersten Mal in so einem Büro in der Redaktion saßen. Und die haben immer so ganz farbenfrohe Bilder gezeichnet in den Gesprächen. Gesprächen, die haben dann erzählt von Pizzaschachtelbergen und die Leute hängen und fläzen an ihren Stühlen rum. Und ich meine, das ist eine Spieleredaktion, das ist natürlich nochmal anders, aber wie war es denn dort bei Related Designs? Wie kann man sich das dann vorstellen, Ende der 2000er dann so herum?
Ja, wie gesagt, das ist eben das Interessante, wenn man das so vergleicht. Ascaron war noch genau das. Da bin ich damals in das Büro gekommen. Da waren überall, Brandflecken auf dem Boden von den Zigaretten. Oh, es wurde noch im Büro geraucht und sowas. Es standen auch noch ein paar Flaschen Bier da rum. Also, oder bei Studio 2. Also, das war in dem Studio in Gütersloh, wo das mit den Brandflecken war. In Studio 2 waren wir in so einer besseren Besenkammer untergebracht gewesen. Und wie gesagt, dann kamst du zu Relate Designs und das war einfach modern, hell, aufgeräumt, alles super seriös. Ne, vielleicht fehlt auch so ein bisschen verruchte Rockstar-Faktor. Das war tatsächlich alles sehr stark auch organisiert. Und das war auch was, wo man da auch damals sehr stolz drauf war, dass man gesagt hat, nein, auch zum Beispiel Praktikanten wurden bezahlt, da gab es keine unbezahlten Praktika und so was. Sondern man hat immer gesagt, nein, wir bemühen uns um Professionalität, dass die Leute anständig bezahlt werden, dass wir versuchen, Leute zu halten, nicht direkt zu entlassen und so. Also das war wirklich einfach nur so ein sehr, sehr seriöses Arbeiten, was vielleicht auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass man sich an Related Designs jetzt nicht so erinnert wie vielleicht an Blue Byte.
Ja, ja.
Bei Blue Byte war es auch eher pizzaschachtelmäßig, lange Zeit.
Spannend, spannend. Von hier aus können wir vielleicht nochmal kurz zum Schauplatz des Spiels springen, weil da schließt sich auch wieder direkt eine Frage an dich an. Und zwar, ich habe schon gesagt, das Spiel in der nahen Zukunft, also mittlerweile ist ja jetzt schon zumindest etwas näher gerückt als dann zum Zeitpunkt der Entwicklung und des Releases. Also im Jahr, also 2070 und ongoing. Und das ist eine Welt, die dieses Spiel zeichnet, das habe ich auf dem Packungstext quasi gelesen, in der eine große Klimakatastrophe mindestens schon passiert ist, nämlich der Anstieg der Meeresspiegel. Und im Zuge dessen sind ganz viele Städte verschwunden, untergegangen, so erzählt es das Spiel. Und jetzt ringen Firmen, die auch in sich nochmal sehr unterschiedlich gestaltet sind, da kommen wir noch dazu, um diese verbliebenen Lebensräume und die Ressourcen. Und ich habe auch schon gesagt, das ist etwas, was in der Presse nachvollziehbarerweise gelobt wurde, dass jetzt mal ein frischer Wind da reingebracht wird, ne? Nach 1, 2, 3, 4 Spielen, die irgendwie im Mittelalter und drumherum gespielt haben, jetzt der Sprung in die Zukunft. Wie ging es denn erstmal dir mit diesem Schauplatz? War das was, als du dann wusstest, okay, das ist die Richtung, in die wir gehen und da arbeite ich jetzt sogar mit, etwas, was du begrüßt hast, wo du dir dachtest, so hey, coole Idee, oder warst du skeptisch?
Ich war tatsächlich sehr begeistert, weil viele von den Ideen, die da in Anno 2070 drinstecken, wahnsinnig interessant fand und auch genau in die Zeit gepasst haben. Also, und als Game Designer sucht man natürlich auch nach Herausforderungen. Ich hatte mich ja auch schon gefragt, wo geht's denn jetzt hin? Auch von außen, ich war ja lange dann auch in dem Studio nicht drin gewesen, da war ja ein Sprung von 4 Jahren dazwischen. Und hab mich auch gefragt, ja, was machen sie jetzt als nächstes? Und dann kam ich da rein und sagen, jetzt in der Zukunft und das ist die Idee dahinter. Mhm. Und das war direkt auf den ersten Blick halt total faszinierend. Es war aber nicht unbedingt im Team so. Also das war tatsächlich auch ganz, ganz spannend zu sehen, gerade so in diesem Zeitraffer, den man da drauf geguckt hat. Wie gesagt, nach 1701, da war ja so ein bisschen diese Euphoriephase gewesen, oh mein Gott, und gleichzeitig auch so die Nervosität, können wir das eigentlich packen, so einen großen Titel und so. Dann bei 1404 war dann der Wahnsinns-Euphorie, da dachte man, man hatte den Stein der Weisen gefunden, man hat die ganze Zeit ganz zig Entwicklerpreise eingesammelt und ich glaube, man merkt auch dem Spiel an, diese Stimmung, diese Aufbruchsstimmung, was man da alles erreichen wollte. Und bei so 2070, da war so schon so ein bisschen eine gewisse Anno-Müdigkeit. Ich meine, da waren Leute dabei gewesen, die haben seit 7 Jahren Anno gemacht, haben irgendwelche Steine gepixelt und es gab einen Grafiker, da wurden Witze drüber gemacht, dass er wirklich seit 7 Jahren nichts anderes macht, als diese Anno-Felsen zu bauen.
Oh mein Gott.
Ja, das ist natürlich auch gerade für so einen künstlerischen Typen, der auch ein bisschen Ambitionen hat, natürlich auch schwierig. Und dementsprechend gab es schon so eine gewisse Anno-Müdigkeit und da war die Grafik zum Beispiel so, dass sie sagen, oh Gott sei Dank, wenn ich noch eine Schiffsplanke pixeln muss, dann ist es vorbei. da gab es sehr großen Enthusiasmus für das neue Setting. Und bei der Programmierung und der QA, da war allgemein die Überzeugung, okay, we are doomed. Das wird niemals was werden. Das wird niemals akzeptiert werden. Das ist ein blödes Setting. Das passt doch nicht zu Anno und so. Also in der Programmierung war es teils. Manche freuten sich auch einfach auf die technische Herausforderung, was das dann so bedeutet, mit so modernen Industrie, die abzubilden und so weiter. Aber das hatte auch ein bisschen was mit der Genese zu tun gehabt, wie es überhaupt zu Anno 2070 kam. Und zwar war es ursprünglich eigentlich so gewesen, dass nach 1404 gepitcht wurde. Man war ja da schon unter den Fittichen von Ubisoft und hat dann gesagt, ja okay, was machen wir als nächstes? Und das Team wollte eigentlich Anno 1800 damals schon. Und weil man, aber Ubisoft hat gesagt, ja mach mal 3 Pitches. Ne? Also hat man auch 2 so Zählkandidaten ins Rennen geschickt. Man hat Anno 1800 halt total ausgearbeitet. Dann hat man gesagt, ja, wir könnten auch ein Remake von Anno 1602 machen, wo man genau wusste, dass Ubisoft will sowas nicht, sowas so altmodischen Kram, nicht nochmal. Und dann hat man gesagt, ja, und sowas total Abgefahrenes irgendwie in der Zukunft, so und Anno 2070. Das war noch damals 2170. Ubisoft hat das so ein bisschen nach vorne verlegt gehabt, uns noch, sag ich mal, die Problematik drängender zu machen. Aber die Idee war tatsächlich so in Zukunftsanno, als ja, das wird eh nicht gewählt. Mhm. Ja, und dann wurde es das.
Das ist ja wirklich eine lustige und vor allem auch spannende Geschichte, dass das eigentlich gar nicht der Favorit, sag ich mal, des Teams war, sondern nur so reingeschoben wurde, um die 3 voll zu kriegen. Du hast gerade spannenderweise gesagt, Ubisoft wollte das nach vorne schieben, um diese Dringlichkeit zu erhöhen. Wie genau meinst du das?
Ja, also Ubisoft damals in der Phase war ja ein wahnsinnig innovativer Publisher. Ne? Ja, das war ja so die Phase von diversen modernen Ubisoft-Klassikern. Ne? Das neue Assassin's Creed, aber Just Dance kam ja auch in der Zeit. Und wie heißt dieses mit dem Weltkrieg?
Mit dem Weltkrieg?
Mit dem Weltkrieg.
Ach so, ich habe gerade überlegt, welches Wort ist das? Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst.
Genau, dieses Spiel.
Das finde ich alle aus. Kennt's. Moment, pass auf, ich habe es gegoogelt. Natürlich, Valiant Hearts,
genau.
So war das, ja.
Genau, also das war ja so eine Phase, wo Ubisoft wahnsinnig viel experimentiert hat, auch die neue Far Cry-Formel und so. Und die wollten halt neue, moderne Dinge machen. Mhm. Und dementsprechend denke ich, kam da auch diese Idee zu sagen, ja, weg mit den alten Zöpfen, das 1404, das hat gut funktioniert, aber wir probieren nochmal was Neues. Ne? Also da muss man halt auch sagen, auch damals Yves Guillemot in der Phase, da hatte man wirklich das Gefühl, dass es jemand, der auch was wagt, der interessante Dinge wagt. Und ja, dann kam halt eben der Push für ein ganz anderes Setting, als man das so bisher gedacht hätte.
Aufregend. Und auch eine ganz andere oder zumindest in Teilen ganz andere Strukturierung. Ich las, wie gesagt, auf der Packungsseite bisher nur nach, dass es vor allem 2 Fraktionen jetzt gibt, die, ich sag mal, das Spielgeschehen beherrschen. Und zwar ist es zum einen die Eden Initiative. Das sind so, ne, also es ist eine dieser beiden Fraktionen, die versuchen, ihre expansionistischen Gelüste zu untermauern mit einer möglichst nachhaltigen und auf Regeneration der Natur ausgelegten Technologie, also so ein bisschen die Ökos der Zukunft, und dem gegenüber stehen die Global Trust Tycoons, also die klassische Schwerindustrie verfolgen. Und das sind 2 Fraktionen, aus denen man zuerst auswählen muss und soll, also für wen möchte man quasi da ins Feld ziehen. Und dann ganz spannend, und wie gesagt, ich habe selber noch nicht gespielt, das ist jetzt nur das Vorgeplänkel erstmal. Offenbar soll es dann im Spiel irgendwann einen Punkt geben, wenn man eine bestimmte Bevölkerungsgröße und auch soziale Schicht erreicht hat. Ne? Zur Erinnerung, in Anno gibt es ja unterschiedliche soziale Klassen, die nach und nach sich ausdifferenzieren, die verlangen dann nach neuen Ressourcen und so weiter, um glücklich zu sein. Und wenn man da einen gewissen Punkt erreicht, bekommt man offenbar die Möglichkeit, auch von der jeweils anderen Fraktion Technologien und Gebäude zu verbauen, was das Ganze natürlich wahnsinnig komplex macht und auch interessant und innovativ als Mechanik. Hast du da irgendwie mitbekommen, wie diese Idee ins Spiel kam? Stand das von Anfang an fest, diese Fraktionen zu haben, die dann auch so ineinander verwoben werden? Oder wie kam es zu dieser Idee?
Ja, also tatsächlich, dass die Fraktionen miteinander verwoben werden, das war tatsächlich auf meinen Input, dass ich ganz stark darauf gedrängt hat, dass wir das nochmal am Ende machen. Die 2 Fraktionen, die standen von vornherein fest und ich will nicht zu viel spoilern, aber du wirst noch sehen, da gibt's noch mehr zu entdecken. Da war es aber tatsächlich so gewesen, die Idee war auch tatsächlich gewesen, ein Anno zu machen, das ein bisschen kompakter ist. Man hatte bei 1404 so die Rückmeldung bekommen, ja, ist vielleicht ein bisschen ausufernd geworden, ein bisschen lang, die Leute kommen gar nicht zum Ende mit den ganzen Warenketten und so, mach das mal ein bisschen kompakter. Und da war man aber, hat man das so aufgesetzt, dass man gesagt hat, okay, wir machen die Warenketten diesmal nicht ganz so komplex wie bei dem Vorgänger. Das führte aber so ein bisschen dazu, dass man dann am Ende so das Gefühl hatte, naja, das war jetzt aber doch ein bisschen flott, wie man da ans Ende gekommen ist. Und da war mir schon ein echtes Anliegen, gerade auch, ich habe ja auch viel die Foren gelesen von den sowas wie die Anno-Zone oder sowas, wo dann allgemein die Sorge war, ja, das wird bestimmt so ein runtergedummtes Anno, das wird nie ein echtes Anno werden und so. Da habe ich auch nochmal gesagt, ja, wir müssen da schon noch ein bisschen was liefern, was man noch machen kann. Und deswegen da kam der erste Schritt. Es gibt noch einen zweiten, das können wir aber dann besprechen, wenn du es gespielt hast. Dass ich dann auch gesagt habe, ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir diese Fraktionen dann auch, dass das einfach so super spannend ist. Ich bin eh jemand, ich liebe das in Echtzeitstrategiespielen, wenn man die Möglichkeit hat, die fremden Einheiten zu übernehmen, ob das jetzt bei Heroes ist oder mit dem Überzeugungsstrahler, damals bei Syndicate oder in Command & Conquer oder bei Age of Empires, die Priester. Also ich liebe das einfach, mit den fremden Einheiten zu spielen, weil das einfach immer nochmal eine ganz neue Dimension dann plötzlich aufmacht, von Dingen, über die du dir Gedanken machen musst. Und ja, gerade bei Anno 2070 ist das auch gar nicht so ohne. Und deswegen, so hat man dann auch tatsächlich die Möglichkeit, auch alles mal in einem Spiel zu sehen. Ansonsten wäre es ja auch so gewesen, man hätte das dann gespielt, bis man an dem Endpunkt ist für die eine Fraktion, und dann muss man direkt ein neues Spiel starten. Und wir kennen ja die Anno-Spieler, die wollen gern ihren Spielstand immer weiter ausbauen. Mhm. Habe ich auch gesagt, ist auch eine schöne Möglichkeit, dass man dann halt sagt, okay, jetzt führt man die beiden zusammen.
Ja. Ganz spannend. Also da stecken natürlich noch viele Themen drin. Ich las auch schon offenbar von Klimakatastrophen im Spiel selbst und irgendwelchen Ölteppichen auf dem Meer, keine Ahnung. Darüber werden wir dann wirklich sprechen in der Folge, wenn ich es dann wirklich gespielt habe, quasi schon mal als Ausblick. Aber es gibt noch ein Feature, darauf möchte ich nochmal hinaus, weil ich davon auch schon jetzt im Vorfeld gelesen habe und das sogar eine Rolle spielte, ich sag mal, bei der Rezeption des Spiels, und zwar die Arche. Ein Mutterschiff, das offenbar uns in jedem Spielstand begleitet und Items und Ressourcen lagert, die man dann auch über Spielstände hinweg benutzen kann. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, weil wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gespielt. Ist das erstmal korrekt erklärt, so dieses Ding?
Ja, genau.
So. Also. Ja, und dann vielleicht ganz kurz dazu, warum ich darauf einsteige, auf dieses Detail. Ich las nämlich in der damaligen Presse und so, was darüber so geschrieben wurde, das war der Aufhänger für so ein Mini-Shitstorm, möchte man fast sagen. Nämlich die Arche in Verbund mit der Erkenntnis, das wird ein Spiel always on. Da möchte Ubisoft, dass der Router wirklich arbeitet. Kannst du mal, weil du hast das ja natürlich aus erster Hand wahrscheinlich mitverfolgt, erzählen, was da damals passiert ist?
Ja, das war tatsächlich auch im Team ein Diskussionspunkt, weil wie gesagt, Relate Designs gehörte damals noch nicht zu Ubisoft, sondern war nur Publisher. Und wir hatten alle auch das Schicksal von Siedler 7 erlebt, ja, dieses damals das erste Ubisoft-Spiel mit Always On war, was extremst in der Luft zerrissen wurde und auch kommerziell komplett gescheitert ist. Dadurch die riesigen Probleme, die das dann auch verursacht hat, mit Sicherheit nicht nur davon, aber das war halt wirklich so ein Drama um dieses Spiel. Und natürlich war das dann auch eine aufregende Perspektive zu sehen, okay, ja, wir werden jetzt das nächste Ubisoft-Spiel sein, das das jetzt verpflichtend für alle einführt. Gerade auch in dieser deutschen PC-Community, die da vielleicht auch noch mal ein bisschen hartnäckiger sind als jetzt die Konsolenfraktion. Und dementsprechend war von vornherein die Überlegung, okay, wie können wir das Spiel so gestalten? Das war auch tatsächlich eine der Vorgaben, die wir hatten, ist, dass es einerseits tatsächlich diese Online-Features sinnvoll nutzt, dass es auch einen Grund gibt. Auch das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Das kam ja nicht aus dem Nix. Also wir alle haben damals raubkopiert, wie blöd in den frühen 2000ern, dass man halt tatsächlich gesagt hat, nee, also das muss einen Mehrwert bieten, dass du, wenn du deine raubkopierte Kopie hast, dass du dann nicht, dass du zumindest nicht Zugriff auf alle Features hast. Und dementsprechend wurde sich da auch tatsächlich einiges überlegt. Und so ein bisschen sieht man aber auch bis heute das Schicksal auch davon. Also eigentlich sehr spannende Funktionen gibt es, sind damit verwoben. Es gibt zum Beispiel globale Abstimmungen, die stattfinden können, an denen alle Spieler voten können. Es gab Multiplayer-Modi, ganz besondere und sowas. Und wie gesagt, dieses Profil, was du überall mit hinführen konntest mit deinen Achievements und eben die Arche. Und die Arche war tatsächlich die Idee, dass man da über einen Spielstand hinweg die verschiedene Sachen mitnehmen kann, um halt tatsächlich auch den nächsten Spielstand vielleicht ein bisschen einfacher zu gestalten. Auch Forschung ist ja ein Thema in Anno. Mhm. Und dass man da vielleicht auch schon mal etwas vorbereiten kann. Und fast forward bis heute, das ist auch einer der Hauptgründe, warum Anno bis heute auf 59% und ausreichende Bewertungen auf Steam steht. Das ist schon ein bisschen bitter, wenn man heftig da drauf guckt.
Ja. Heftig.
Weil tatsächlich auch über die Jahre natürlich immer und immer und immer wieder dieser Online-Modus ausgefallen ist. Auch teilweise natürlich, ne, wenn dann halt nach 10 Jahren wurde dann irgendwie ein Server gewechselt, man hat nicht dran gedacht, ach ja, da gibt's ja noch dieses alte 2070, dann hat das Team in Mainz, so wie ich das mitbekommen habe, das nochmal quasi auf eigene Faust mehr oder weniger nachgepatcht, dass das doch wieder funktioniert. Jetzt hat's funktioniert, jetzt habe ich letztens auch nochmal reingeschaut, da waren wieder die Online-Features aus. Also es ist ein Drama. Und auch bis heute, wenn man in die Steam-Foren schaut, es gibt ständig Beschwerden darüber, immer wieder negative Reviews, die sich immer darauf aufhängen. Wobei, und das ist halt der Punkt, der auch ein bisschen schade ist, das Spiel an sich, das Kernspiel, das haben wir wohlweislich so designt, dass es auch ohne diese Online-Features funktioniert. Also ja, das ist tatsächlich etwas, wo schon viel reingeflossen ist.
Aber selbst, ne, selbst im offiziellen Wiki-Artikel, was da irgendjemand geschrieben hat, steht super kritisch drin, mit kritischen Worten beschrieben. Ja, die
7 Absätze.
Ja, wirklich.
7 Absätze.
Die Arche, das zentrale Feature des Spiels, ein Kernelement ist nicht verfügbar, wenn man nicht im Online-Modus spielt. Und ich meine, zum einen, ich verstehe es ja, da sitzen Leute und sagen, oh, jetzt, ich möchte aber meinen Router, warum auch immer, ausmachen und möchte das offline spielen. So, oder habe keine ausreichend gute Internetverbindung und da ärgere ich mich, dass da so viel vom Spiel wegfällt. Aber dann denke ich mir erstens, ich kann nachvollziehen, warum es dieses Feature gibt, eben Thema Raubkopien, unsere Branche, in der wir diese Spiele sehen und entwickeln und kaufen, die würde noch viel mehr am Boden liegen, glaube ich, wenn man da niemals irgendwie einen Riegel reingeschoben hätte. Und zum anderen, es ist, wie du es ja auch gesagt hast, nur dieser eine Aspekt, diese Arche. Und das Spiel drumherum funktioniert ja. Ich meine, stell dir mal vor, man hätte ja auch sowas machen können in einem Paralleluniversum wie, okay, wer den Router nicht anhat, da funktionieren, keine Ahnung, alle Generatoren in der Stadt nicht. Weißt du? Kann man ja machen, aber das wäre ein Super-GAU gewesen. Aber so, also Leute.
Ja, bei SimCity war das ja tatsächlich so gewesen, dass sie so einen Online-Schutz gemacht haben, wo sie gesagt haben, nö, das Spiel funktioniert wirklich nur, wenn du online bist, weil ja angeblich die Berechnung in der Cloud stattfindet, was sich nachher als Quatsch rausstellte. Aber
diese Geschichte, ja, ich erinnere mich, oh Gott, ja.
Ja, genau, und jedenfalls, und wir haben auch ganz explizit das Spiel die ganze Zeit so gebaut, dass wir sagen, ja, okay, es soll die komplette Anno-Experience auch geben, wenn du offline bist. Also im Endeffekt hast du ein besseres 14.04 mit noch einigen anderen Szenarien oder so vom Umfang, wenn du im Offline-Modus spielst. Es gibt Gatter auch, ich finde das auch ganz faszinierend, es gibt auch so Verschwörungstheorien auf einer Seite, die ich zum Beispiel sehr schätze eigentlich, das ist eine Mod, die es zu 2070 gibt und da wird dann auch gesagt, ja, das Balancing ist extra so gemacht, dass das Spiel eigentlich nur mit der Arche spielbar ist. Oh, also ich so als derjenige, der dafür verantwortlich war, sagt, nee, das hat Gründe, warum das so ist, da können wir vielleicht dann nochmal drüber sprechen, wenn du es gespielt hast, aber es ist halt tatsächlich, es wurde nie mit böser Intention gebaut, sondern es wird auch immer gedacht an diejenigen, die sagen, auch damals, es war ja längst nicht selbstverständlich, dass jeder einen Online-Modus hat. Also das Kernspiel funktioniert weiterhin gut, auch offline.
Ja. Und da an der Stelle übrigens, ich habe mir das Ding gekauft auf Steam, kostet 20 Euro da regulär und ganz kurz mal reingeguckt, ob es überhaupt funktioniert, ob ich das zum Laufen kriege. Jetzt in der Vergangenheit liegend mittlerweile erinnere ich an Fallout 2. Holy shit, das war eine technische Shitshow, das zu spielen. Und das hier allerdings scheint zu funktionieren. Ich habe, wie gesagt, nur ins Hauptmenü reingeschaut und da habe ich schon gestaunt. Das war ein ganz besonderes Gefühl. Wir werden in der Hauptfolge noch mehr drüber sprechen, aber du hattest es schon angedeutet. Es gibt auch diese übergreifenden Globalmissionen, Weltmissionen heißen die, glaube ich, im Spiel, wo so Events laufen, an denen kann man sich dann beteiligen. Und dann gibt's Boni für alle Spielerinnen und Spieler. Und auch als ich da kurz reingeschaut hatte, war das offline und es fühlte sich an wie, ich musste irgendwie dran denken an so einen Sci-Fi-Film, wo ich in so ein altes Raumschiff reingehe und die alten Displays so vom Staub befreie. Gibt's Staub im Weltall? Ich glaube nicht. Aber, ne, also du weißt, wo ich so drüber streiche über die alten Displays und so gucke und das ist ja auch so futuristisch gestaltet. Also das war ein ganz tolles Gefühl. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es funktioniert. Wer es kaufen will, man kann es zumindest starten, das Spiel.
Ja.
Ja. Bitte? Ich wollte dich nicht unterbrechen, ja?
Nee, ich wollte nur sagen, also wie gesagt, diejenigen, die bei Anno vor allen Dingen das Endlosspiel spielen und natürlich kein Multiplayer. Multiplayer funktioniert leider nicht, aber ansonsten, ja, also die klassischen Singleplayer, die können das bedenkenlos spielen.
Ja, wenn wir gerade eh bei der Rezeption sind, können wir ja ganz kurz noch drüber sprechen. Ansonsten jetzt von dieser Kritik an diesem Online-Modus mal davon abgesehen von diesem Always-On-Feature, habe ich sehr viele sehr gute Kritiken gelesen. Damals zum Beispiel auch Martin Deppe in der GameStar hat dem Spiel eine 90 verleiht und im Fazitkasten gepriestert Folgendes: Anno ohne Mittelalter, aber mit enormen Bau- und Optimierungsmöglichkeiten. Toll. Also es geht ans Herz, Gänsehaut. Ja, Entschuldigung, es ist einfach eine komische Art von Fazit. Aber jedenfalls 90 steht dahinter. Großartig. Was ich nicht so herausarbeiten konnte aus den Zahlen, die man online so findet, jetzt frage ich dich mal, inwiefern war das Spiel denn ein Erfolg, also ein kommerzieller? Also es gab ja ein Nachfolgespiel, ne, das ja auch in die Zukunft, sogar noch weiter in die Zukunft reist. Da sollte man ja meinen, okay, es kann ja keine Vollkatastrophe gewesen sein, wenn man sagt, so, wir machen das einfach nochmal, nur ein bisschen anders.
Ja, also ich hatte ja auch keinen Einblick in die Zahlen damals, aber auch da gilt das Gleiche, was du auch sagst, ne? Wir haben nochmal den Auftrag für ein Anno in der Zukunft bekommen, also so richtig schlecht wird es nicht gewesen sein, auch nach allem, und wie gesagt, der Wertungsschnitt auch international war halt bombastisch. Das ist bis heute das auf Metacritic am besten bewertete Anno. Das ist ein bisschen die Diskrepanz zu den Steam-Reviews, aber weil die halt auf das eigentliche Spiel geschaut haben. Mhm. Und tatsächlich war es aber auch so, das haben wir auf jeden Fall mitbekommen, dass es international sehr viel besser gelaufen ist. Mhm. Auch als bisher 1404, da kann man drüber streiten, ob das nicht auch einfach daran lag, dass sie auch rumgesprochen hat, dass 1404 ein gutes Spiel war und die einfach den Nachfolger gekauft haben. Aber man war da insgesamt sehr, sehr zufrieden gewesen mit den Zahlen, die 2070 gemacht hat.
Ja. Es erschien unter anderem, also es erschien eine Vielzahl von DLCs, zu denen kommen wir gleich, weil wir haben uns da noch was ganz Besonderes überlegt. Vorher ganz kurz zwischengeschoben, ich möchte kurz das Cover ansprechen des Spiels, quasi das Artdesign der Box, ich kann nicht mehr sprechen, wie sich das Spiel quasi im Spielregal präsentiert hat. Wir haben uns beide nochmal ein Bild rausgesucht, wo man das sehen kann. Für alle, die das nicht vor Augen haben, kurz die Beschreibung. Man sieht im Vordergrund ein futuristisch aussehendes Schiff mit so einer geschwungenen Silhouette, fast gänzlich in weiß gehalten, sieht aus wie ein sehr modernes Kreuzfahrtschiff und das fährt zu auf offenem Ozean in Richtung einer, also ebenso futuristischen Stadt. Man kann es, also ich musste sofort an diese Wolkenkratzer von Dubai denken, wirklich ganz viel so Glasfronten und sowas, sieht ganz toll aus, auch gelegen direkt an einem weißen Sandstrand, eine Brücke ragt da hinein, am Himmel sind Möwen und irgendwie futuristische, weiß gar nicht, Helikopter oder was, also irgendwas fliegt da oben auch noch, ganz viel weiß, das Wasser wunderschön azurblau und ganz oben am blauen, am strahlend blauen Himmel der Schriftzug Anno 2070. Und was ich da so erstaunlich fand, war, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, Schauplatz des Spiels, Klimakatastrophe. Die Welt ist untergegangen. Wir kämpfen jetzt um die letzten verbliebenen Striche dieser Welt. Zwei Firmen ringen miteinander um die Zukunft. Es gibt Ölteppiche auf der Welt. Leute schreien um Hilfe. Aber das Cover, das ist ja, das gibt das ja überhaupt nie wieder. Und ich frage mich, was floss da denn rein an Gedanken?
Ich sag mal so, das Cover entstand in Düsseldorf bei Blue Byte.
Ja.
Und das Marketing, Also ich war nicht involviert in den Meetings, die damals stattfinden. Es hat auch beim Team, sag ich mal, für Augenbrauenheben gesorgt. Aber so ist das halt eben. Ne? Man wollte wahrscheinlich vermitteln, hey, mach dir keine Sorgen, das ist schon das neue Anno. Du kannst hier weiterhin deinen Schönbau pflegen. Und tatsächlich auch die Sachen, die auf dem Cover zu sehen sind, das sind auch tatsächlich fast alles Ingame-Assets, also die auch tatsächlich vorkommen. Also es gibt da schon diesen, es gibt natürlich diesen Teil. Ich glaube, wenn ich das Cover gemacht hätte, ich hätte zumindest im Hintergrund noch mal etwas anderes gezeigt. Aber wie gesagt, ich bin ja auch kein Marketing-Profi.
Ja, es ist ja auch also kein hässliches Cover, um Gottes Willen. Das ist ja auch toll gemacht, finde ich zumindest. Und es steht ja auch, ich habe das mal verglichen in einer Bildtradition, auch das finde ich ja immer ganz spannend. Das Vorgängerspiel war Anno 1404 und Anno 1404 hat den exakt selben Bildaufbau. Ja. Schiff im Vordergrund, fährt nach hinten rechts quasi rein. Da ist eine Stadt und ein Hafen zu sehen und ist jetzt aber eben quasi überarbeitet im Sinne von, jetzt sieht man das futuristische Schiff und die futuristische Stadt. Also das finde ich ja schon wieder großartig, dass man sich quasi diese Bildtradition stellt. Toll, toll. Aber ich musste so staunen, weil das Spiel ja wirklich auslässt diese, das ganze Setting einfach, also worum es hier eigentlich geht. Und irgendwie passt es ja auch, weil Anno ja auch in seinen Trailern zum Beispiel auch immer ganz stark diese Aufbruchsstimmung vermittelt und wow, der Mensch, ne, erkundet die neuen Kontinente und was weiß ich. Es passt ja irgendwie schon, aber ich musste doch staunen, weil das Cover so ganz anders ist als das Spiel offenbar. Aber ist ja auch, kann ja auch dramaturgisch wertvoll sein, sowas.
Ja, ich finde aber auch, da hast du auch eine gute Beobachtung gemacht, weil das war auch etwas, was ich wahrgenommen habe, dass auch in der allgemeinen Rezeption auch so ein bisschen die Reihenfolge auch genauso war. Ja, es war das Zukunfts-Anno, es war das Anno mit dem anderen großen Feature, was da auf dem Cover noch nicht zu sehen ist, was aber beim Add-on wichtig wird. Und das ganze Thema Klimawandel, das fiel so ein bisschen runter. Ja. Das hat auch Gründe, glaube ich, die auch teilweise im Spiel liegen. Aber für uns war das, sag ich mal, ein wirklich essentielles Thema. Mhm. Und zumindest im Game Design. Aber so nach außen hin wurden andere Dinge einfach mehr in den Vordergrund gestellt. Das hatte, glaube ich, auch teilweise Marketinggründe. Aber auch teilweise da lag das auch, glaube ich, daran, dass auch unser Creative Director auch so ein bisschen dieses Thema zwar auch wichtig war, aber er noch viele, viele andere Ideen hatte für dieses Anno. Und das ist vollgestopft mit Ideen. Und so ein bisschen, glaube ich, hat da darunter auch so dass die klare Message gelitten, worum geht's eigentlich.
Verstehe. Spannend. Ja, und da hast du schon angesprochen, der DLC und damit verbunden eine besondere Spielmechanik, die da ausformuliert wird. Und zwar hast du mich angewiesen, so kann man es ja ruhig nennen, habe ich auch dann direkt brav gemacht, einen besonderen der DLCs zu kaufen, die für das Spiel erschienen sind, so eine Handvoll oder was sind da rausgekommen. Aber kaufen sollte ich mir den DLC Deep Ocean, der 2012 erschien, ein paar Monate nach Release des Spiels. Ich stelle jetzt einfach mal dir die Frage, auf die ich ja schon die Antwort kenne, aber für die Leute da draußen, warum? Warum sollte ich mir den kaufen?
Ja, tatsächlich, einerseits wegen einer ganz wichtigen Endgame-Mechanik, die du selbst entdecken kannst, die erst mit dem Add-on dazukommt. Das andere ist aber das, was ja offenkundig ist, wenn man das Cover sich einfach schon anguckt und den Titel, die Tiefsee. Das war eins der Spiele, eins der Features, was tatsächlich auch im Urspiel schon drin war, aber noch nicht so weit ausgebaut war. Und das bekommt jetzt hier nochmal einen, sag ich mal, einen größeren Rang. Und ich habe selber ja auch, das hatte ich ja auch in der Einleitung schon gesagt, an diesem Add-on auch sehr stark auch gestalten mitwirken können. Ne? Bei dem 2070, da kam ich hin und da waren auch viele Sachen schon fertig gewesen, auch die Produktionsketten. Konnte man Kleinigkeiten ändern, viele Assets waren gebaut oder so. Und hier war so das Spiel gewesen, wo ich gesagt hatte, naja, da konnte ich auch ein bisschen stärker auch den Stempel draufdrücken. Plus, ich glaube, das ist auch das, wo man am Ende auch die rundeste Spielerfahrung bekommt, weil da tatsächlich, wenn man da es bis zum Ende geschafft hat, die auch mal wirklich alles gesehen hat, was das Spiel zu bieten hat. Wie gesagt, beim Ur-2070, das kann schon sein, dass man dann so an einen gewissen Punkt kommt, wo man sagt, naja, jetzt habe ich ja alles gesehen und aufhört. Und dann hat man aber erst die Hälfte vom Spiel gesehen. Also deswegen da der Hinweis.
Spannend. Ja, ich bin da ganz neugierig drauf. Und da habe ich, wie gesagt, ich habe kaum eine Ahnung über das hinaus, was du mir angedeutet hattest und auch eben gerade gesagt hast, dass mit dieser Endgame-Spielmechanik zum Beispiel gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Da bin ich sehr gespannt. wir können von hier aus so ganz langsam mal zum Ende dieses Folgeplänkels einbiegen. Ich kann schon mal festhalten, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, bin sehr gespannt drauf und starte mit einer ganz, also freudigen und auch großen Erwartungshaltung rein, weil ich so neugierig bin, nochmal dieses ganze Thema Klimakatastrophe, die Dinge, denen man dort begegnet in dieser Hinsicht, wie das so ausformuliert ist, da bin ich sehr gespannt, was auch das Spiel für Aussagen treffen wird über, wie sage ich das denn, nachhaltiges Wirtschaften vielleicht, weil wir haben ja schon gesagt, es gibt diese zwei Fraktionen, Schwerindustrie und die Ökos, und ich bin so gespannt, welche Aussagen das Spiel trifft in der Hinsicht darauf, was denn, ich sag mal, der richtige Weg ist, mit der Welt umzugehen. Gibt es überhaupt den richtigen Weg laut dieses Spiels? Also gibt es da klare Vorteile von manchen Gebäudearten, keine Ahnung, von manchen Technologien? Da bin ich sehr gespannt. Und in deine Richtung möchte ich jetzt noch diese Frage stellen, die hier traditionell immer zum Ende dieses Folgeplänkels gestellt wird. Und zwar, hast du noch einen letzten Tipp für mich, wo du sagst so, hey, ne, eine kleine Spielempfehlung gebe ich dir an die Hand, vielleicht für dich auch zur Orientierung, da kannst du alles sagen, also knallharte spielmechanische Hinweise, unvergessen bleibt, als ich damals Silent Hill 1 nachgeholt habe und Sina, die mit mir das gemeinsam gemacht hat, mir diesen unglaublich wertvollen Tipp gesagt hat, nämlich drück immer X bitte, weil sonst übersiehst du einfach alle Items und ohne diesen Tipp hätte ich das Spiel niemals durchspielen können. Aber es gab auch schon Leute, die gesagt haben, hey, ne, genieß die Reise, lass dich drauf ein und sowas. Also alles ist möglich. Du kannst mir hier alles sagen.
Ja, ich hatte mich da auch schon vorbereitet auf die Frage und die ist gar nicht so leicht, ja. Weil, naja, Anno ist halt Anno und das Lösungsbuch hat 200 Seiten, nicht ohne Grund.
200 Seiten? Um
ja, Gottes Willen. Ja, genau. Und es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die ich dir sagen möchte, weil die glaube ich, wirklich sonst untergehen. Deswegen, aber keine Sorge, das sind keine großen Dinge oder Spoiler. Das Allerwichtigste, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, check ab und zu deine Arche, gerade wenn du einen Stufenaufstieg von deiner Bevölkerung hast. Die vergisst man nämlich tatsächlich. Wie gesagt, die Arche, die ist dieses Online-Feature und man denkt, man ist ja im Offline-Modus und so, aber da passieren ab und zu sehr, sehr wichtige Dinge und die kann man leicht übersehen und das ist so auch vom Game Design, da war ich nie so ganz glücklich damit, dass das leicht untergehen kann, also da auf jeden Fall gucken.
Ich wollte ja eigentlich im Offline-Modus spielen, ne? Ich stöpste ja meinen Router immer zwischen 14 Uhr und 22 Uhr ab. Ja, kleiner Gag. Okay, haben wir aufgeschrieben? Ja.
Aber funktioniert auch im Offline-Modus.
Ah,
also
okay,
ich sag nur, weil ich gestern reingeguckt hatte und da funktionierten die Online-Features wieder nicht.
Ah, sehr gut.
Also keine Sorge.
Ja.
Das zweite Empfehlung auf jeden Fall, Endlosspiel und normal. Einfach, weil ich glaube, wenn man es auf einfach spielt, da gehen bestimmte Sachen auch ein bisschen, dauern sehr lange, dass es passiert. Auf normal kriegt man das alles mit.
Dazu am Rande ganz kurz, ich werde nicht nur das Endlosspiel spielen, was ja immer das Herz quasi dieser Reihe ist, sondern ich möchte auch die Kampagne spielen. Ich habe nämlich gelesen, 25 Missionen scheint es zu geben.
Also wusste ich gar nicht.
Das ist natürlich eine Menge, aber ich kann ja verraten, für die Leute draußen ist es ja egal, aber wir haben so viel Zeit zwischen unseren beiden geplanten Aufnahmeterminen, jetzt zwischen Vorgeplänkel und Hauptfolge, ehrlich gesagt, das sollte ich wirklich hinkriegen. Deswegen, die Kampagne nehme ich auch mit.
Ja, genau. Also ich würde da vorschlagen, dann fang mit dem Endlosspiel an, dass du so eine Idee bekommst, weil, wie gesagt, die Kampagne, die ist ein sehr anderes Spielgefühl, nimmt auch ein bisschen was vorweg. Ich finde das ganz interessant, es eher andersrum mal zu starten.
Okay.
Dann, was war noch? Ah ja, ganz vielleicht auch beim Endlosspiel den Piraten ausschalten, kennst du ja auch, hast ja anderes gespielt, kann man auch einfach wegmachen, braucht man jetzt nicht unbedingt. Und was aber auch eine Sache ist, die mit Sicherheit sonst übersehen wird, die Zeitbeschleunigung. Ne? Ist ja bei Anno 1800 hängt die ja fett im Menü drin, weil man weiß, das ist eine wichtige Funktion. Bei Anno 2070 gibt's die natürlich auch. Ne? Kann ja sein, dass du so denkst, oh ja, altes Spiel gibt's nicht mehr. Die ist aber sehr versteckt in so einer in so einem Untermenü im Spiel. Die nennt sich Funktionsdatenbank. Da kannst du einfach mal gucken, das findet man, wenn man einfach im Hauptmenü unten rechts rumklickt, das sieht man. Und in dem Zusammenhang gibt es auch die Funktion in den Optionen, dass man einstellen kann, das Rechtsklickmenü einschalten. Auch das ist ja sowas, das gibt, glaube ich, bei 1800 auch immer automatisch an. Das ist auch so eine Funktion, wo man dann halt zum Beispiel auch Gebäude und Funktionen oder so ins Menü reinziehen kann per Drag and Drop, um das sich ein bisschen mehr so zu gestalten, dass man es ein bisschen komfortabler spielen kann. Sowas wie Wohngebäude oder so kann man da ganz gut reinziehen. Das nur so als so eine Komfortfunktion, die, glaube ich, viele dann übersehen, weil sie einfach per Default einfach ausgeschaltet ist.
Fantastisch. Hab mir das alles mitgeschrieben. Das klingt alles sehr hilfreich. Wirklich sehr, sehr hilfreich. Toll. Apropos hilfreich, die Einblicke von dir, ne, in die Entwicklung des Spiels und überhaupt, das geht weiter in der Hauptfolge, aber hier auch schon mal ein ganz großes Dankeschön. Ich fand das ja so interessant, wirklich. Ich fühle mich jetzt nicht nur gut informiert, sondern auch gut vorbereitet. Das war wirklich ganz toll. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja.
Und viel Spaß.
Es wird sehr aufregend. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und euch da draußen danke ich natürlich auch. Für euch geht's quasi alsbald schon weiter. Bei uns hier liegt jetzt erstmal ein bisschen Zeit dazwischen, um dieses ganze Spiel auch eingehend würdigen zu können. Und dann, wie gesagt, kommen wir hier zusammen für die Hauptfolge, in der wir über alles Mögliche sprechen werden, was in diesem Spiel so drinsteckt. Ich bin so gespannt und wünsche euch bis dahin eine tolle Zeit und bis bald. Tschüss.
Ciao.